Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. So schnell ist eine Auktion selten zu Ende gewesen, vor allem wenn ein Bild so begehrt war, dass da zum Verkauf stand wie das lange verschollene Frauenporträt Fräulein Lisa von Gustav Klimt. Woran hat es also gelegen, dass niemand mehr bieten wollte als den Eingangspreis? Das versuchen wir am Ende dieser Sendung zu klären. Beginnen wollen wir aber mit einem Film, der gleich 9-mal für den Deutschen Filmpreis nominiert ist. Die Goldene Lola, die in einer guten Woche vergeben wird. Und bei der Berlinale, da hat dieser Film den Silbernen Bären bekommen für das beste Drehbuch. Die Rede ist von Sterben, einem 3-Stunden-Werk von Matthias Glasner über den Alltag einer zerrütteten Familie. In den Hauptrollen Corinna Harfouch und Lars Eidinger als Mutter und Sohn.
Du wolltest immer mit deinem Vater sein. Aber ich habe das akzeptiert, weil du bist so anders als ich.
Ich bin dir sehr ähnlich.
Nein, Tom.
Doch, genauso kalt.
In seinem Film hat der Regisseur die schwierige Beziehung zu seiner eigenen Familie verarbeitet. Heute kommt der Film bei uns in die Kinos. Rüdiger Suchsland ist also ein sehr persönlicher Film für den Regisseur. Merkt man das denn, wenn man es nicht weiß?
Man kann das vermuten, weil eigentlich ja alle guten Filme in irgendeiner Weise persönlich sind. Und das ist ohne Frage ein sehr guter Film, ein sehenswerter Film. Gleichzeitig ist es natürlich kein Dokumentarfilm. Und ich kenne jetzt Matthias Glasner nicht so gut, dass ich das im Einzelnen sagen kann, was das mit ihm zu tun hat. Aber ich bin mir ganz sicher, dafür ist der Film viel zu exaltiert und in mancher Hinsicht auch zu extrem in dem, was man da sieht. Und die beiden Künstlerfiguren sind auch so anders als der Matthias Glasner, den ich kenne, als öffentliche Person, dass ich mir ganz sicher bin, der Film hat ebenso viel überhaupt nicht mit ihm zu tun und bewegt sich ganz weit weg von ihm und seiner Familie, wie er vielleicht dann untergründig doch zu tun hat. Natürlich sitzt man dann und fragt sich, könnte das sein, dass das was mit Glasner zu tun hat? Aber das sind eher die nicht so fruchtbaren Fragen bei diesem Film.
Matthias Glasner ist ja ein Regisseur, der immer wieder sehr belastende Themen aufgegriffen hat, zum Beispiel die Schuld an einem Verkehrsunfall und am Tod einer 16-Jährigen in Gnade. Jetzt heißt der Film Sterben. Steht denn das tabuisierte Motiv Sterben tatsächlich im Zentrum dieses Films?
Ja, auf eine gewisse Weise, weil man natürlich sagen könnte auch, Sterben ist ja ein Teil des Lebens und es geht um lebende Menschen in diesem Film. Und es ist natürlich auch so, sagen wir mal, wenn der Film einen anderen Titel hätte, wenn er meinetwegen zum Beispiel Leben hieße, dann wäre das ein ziemlich langweiliger Titel. Ich glaube, dass Sterben auch einfach ein guter Titel ist, der sofort neugierig macht, uns ja auch, dass wir jetzt darüber reden. Ich kann jedenfalls allen Zuhörern sagen, man muss keine Angst davor haben, dass es jetzt nur mit Tod zu tun hat und nur negativ wäre. Nein, es hat mit Familie zu tun und zwar der Familie, wie wir sie alle kennen, also den guten wie den schlechten Seiten. Die werden keineswegs verleugnet. Das hat man ja in dem Ton eben auch schon gehört. Und es geht um die Kunst und es geht um das ganz normale Leben.
Sterben heißt ja nicht nur der Film, sondern auch das Musikstück, an dem der Dirigent alias Lars Eidinger und sein bester Freund arbeiten, ein manisch-depressiver Komponist. Es ist also ein Requiem, aber für wen eigentlich?
Ja, ich bin nicht sicher, ob man das jetzt schon verraten sollte. Also es gibt schon auch mindestens 2 Leute, die sterben in diesem Film. Aber tatsächlich, Sterben, der Filmtitel könnte sich auch nur um dieses Stück, auf dieses Stück beziehen. Und was, glaube ich, mindestens so wichtig ist wie Leben und Tod und Familie, das ist die Kunst. Und das gibt schon einen Schlüssel dazu, denn einerseits ist der Film ein Kunstwerk, klar, und gleichzeitig dreht er sich auch um die Kunst. Die eine Hauptfigur, Lars Eidinger, ist eben, wie gesagt, ein Dirigent, einer, der so ein bisschen gleichgültig fast ist. Vielleicht kalt, muss man aber auch nicht so sehen. Die Selbstinterpretationen, die stimmen ja nicht immer. Der andere, ein Künstler und Komponist, der von Robert Gwisdek gespielt wird, der ist gewissermaßen das Gegenteil. Das ist ein Narzisst, der sich permanent aufregt. Und dieses Aufregen ist aber gleichzeitig auch ziemlich lustig. Das ist auch kein todernster und bierernster Film, ganz im Gegenteil. Und es ist in mancher Hinsicht eine Satire über die Kunst.
Der Film zeigt auch eine zerrüttete Familie. Wie erzählt denn Matthias Glasner diese Geschichte?
Fünf Kapitel, vor allem drei Hauptkapitel, und die gelten in drei Hauptfiguren. Denn Sie haben gesagt, es gibt zwei Hauptdarsteller. Eigentlich gibt es drei Hauptdarsteller. Lilith Stangenberg, die die Schwester spielt, die Tochter also auch der Corinna Harfouch-Figur, und die Schwester von der Lars-Eidinger-Figur, ist genauso wichtig. Und in mancher Hinsicht gibt ihr Auftritt eigentlich den Schlüssel dazu, überhaupt diesen Film richtig zu verstehen. Und man sieht dann auch nach ihrem Auftritt, der erst in der Mitte des Films geschieht, alles, was vorher geschah, ein bisschen in einem anderen Licht. Also unbedingt deswegen auch lohnt sich der Film. Und es ist leider sehr schade, dass ausgerechnet diese tolle Schauspielerin nicht nominiert wurde für den Deutschen Filmpreis.
Sie haben schon gesagt, es ist gar nicht so düster. Kann man auch ab und zu lachen?
Ja, es ist eigentlich eine Komödie. Im Drehbuch hieß der Film auch eine schwarze Komödie. Und wer also so ein typisch deutsches Melodram erwartet, der wird vielleicht am meisten enttäuscht. Denn Sterben ist genau genommen die Entdeutschung des deutschen Melodrams. Also ein gar nicht so deutscher Film, sehr humorvoll, sehr albern und richtig schrill. Und ein Humor auch, der nicht so typisch deutsch ist, nicht so zurückgenommen. Nicht nur Loriot, sondern schon ein bisschen extremer.
Unser Filmkritiker Rüdiger Suchsland berichtete über Sterben, den Film von Matthias Kedasner, der heute bei uns in die Kinos kommt. Vor etwas mehr als 10 Jahren, da war das Leipziger Völkerschlachtdenkmal Schauplatz einer Kunstaktion. Auf den riesigen Figuren der Ruhmeshalle, die die 4 deutschen Tugenden repräsentieren, da lagen und saßen damals Performerinnen und Performer. Einer schien zu schlafen, eine andere machte Picknick. Nicht bei allen, die das Denkmal besuchten, stieß das auf Verständnis. Inzwischen gilt die Rumänin Alexandra Piric, von der diese Arbeit damals stammte, als eine der wichtigsten Akteurinnen in der Performance-Kunst. Immer entscheidend ist bei ihr der Ort. Jetzt hat sie den riesigen Hamburger Bahnhof in Berlin bespielt unter dem Titel A Tune, was so viel heißt wie in Übereinstimmung bringen. Ein Beitrag von Carsten Probst.
Any space or any context is all about attuning.
An jedem Ort, jedem Kontext geht es um eine Anpassung an die Umgebung. Diese Halle hier im Hamburger Bahnhof ist riesig, über 2000 Quadratmeter. Ich habe gar nicht vor, sie mit meiner Arbeit auszufüllen. Ich möchte eher Wege hindurchführen mit einigen punktuellen Orten im Raum, wie etwa der Sanddüne oder dieser Metallskulptur hier, die mit ihren organischen Formen auf das rationale, sich wiederholende Stahlgerüst dieser Halle antworten. Oft nutze ich auch Musik und Sound. Es gibt viel polyphonen Gesang in der Arbeit. Für mich der beste Weg, einen Raum zu durchdringen. Sagt Alexandra Piric. Die Gesänge aus ihrer Performance Attune schweben durch die weite historische Halle des Hamburger Bahnhofs in Berlin. Ja, sie erzeugen einen eigenen immateriellen Raum, der das Publikum in einer eigentümlich meditativ wirkenden Atmosphäre verbindet. Der Ort spielt eine zentrale Rolle in den Arbeiten von Alexandra Piric. Und dieser Ort, die ehemalige Bahnhofshalle aus dem 19. Jahrhundert, die nun das größte deutsche Museum für Gegenwartskunst ist, gelegen an der ehemaligen Grenze des Kalten Krieges, vereint viele verschiedene Geschichten und Begegnungen. Es besteht sozusagen ebenso sehr aus diesen Beziehungen, Erinnerungen und Geschichten wie aus seiner materiellen räumlichen Erscheinung. Aus einem Strudel permanenter Übergänge, sagt Alexandra Piric.
All matter exhibits actually this capacity.
Jede Art von Materie besitzt die Fähigkeit, sich eine eigene Struktur zu geben, ohne einen allmächtigen Architekten, der das alles überwacht. Ich möchte das Publikum dazu einladen, über diese grundsätzlichen Ähnlichkeiten einmal nachzudenken, dass es zwischen einer Sanddüne oder einem Sandkorn und uns letztlich keinen so essentiellen Unterschied gibt, keine ontologische Trennung zwischen dem lebendigen und den nicht lebendigen Bestandteilen eines Ortes. Um diese Verbindungen zwischen dem Belebten und Unbelebten erfahrbar zu machen, hat Piric in der ehemaligen Bahnhofshalle eine große Sanddüne aufschütten lassen, die sich mit ihrer selbst organisierenden Struktur der strengen industriellen Architektur der Halle geschmeidig anpasst. Gegenüber der Düne steht eine verästelte Skulptur aus gewundenen Stahlröhren. Piric nennt sie einen chemischen Garten, aber genau genommen ist es ein organisch geformter Apparat. An seinen Verzweigungen hängen lange zylindrische Glasgefäße, in denen regelmäßig mineralisch-chemische Reaktionen ausgelöst werden. Sie verändern ihre Farbe und erzeugen ebenfalls permanent selbstorganisierte Strukturen, die man ebenso live beobachten kann wie die Aktionen der Performerinnen und Performer im Raum. Sie begeben sich mit ihren Bewegungen in einen direkten Austausch miteinander und mit der unbelebten Materie. Sie sind Teil eben jenes permanenten Wechselspiels, das Piric hier inszeniert. Worum es mir geht, ist zu zeigen, dass es ein Kontinuum gibt zwischen dem, was wir als lebende und tote Materie bezeichnen, zwischen biologischen Systemen, denen wir als Menschen angehören, und sogenannter unbeseelter Materie. Aus den Schilderungen und dem Aufbau ihrer gesamten performativen Installation scheint die Theorie des agentiellen Realismus durch, die unter anderem von Karen Barrett vertreten wird. Der Theorie zufolge gibt es keinen Unterschied zwischen dem materiellen Sein eines Dings und unserem Wissen darum. Der chemische Garten, die sich selbst organisierende Sanddüne, die singenden und sich sparsam bewegenden Körper der Performerinnen und Performer, sie sind hier nur Anschauungsformen des Publikums. Sanft wird es verwickelt in eine Art poetische Traumrealität, in der es sich selbst begegnet als einem ganz anderen.
Unser Kunstkritiker Carsten Probst war das über Alexandra Piric im Hamburger Bahnhof in Berlin. Wenn man genau hinschaut, dann sind in Berlin viele Spuren der deutschen Kolonialgeschichte zu finden. Manche Kunstschätze im Humboldt-Forum, aber auch in den Kellern von Museen lagern bis heute zahllose Schädel und Knochen, sogenannte Human Remains. Und dann die Straßennamen. Die Berliner Petersallee heißt nach Karl Peters, dem Begründer der Kolonie Deutsch-Ostafrika. Und erst seit ein paar Tagen ist jetzt klar, dass sie tatsächlich umbenannt werden darf. Eingesetzt hatte sich dafür unter anderem der Verein Decolonize Berlin, eine vom Senat geförderte Koordinierungsstelle zur Aufarbeitung von Berlins kolonialer Vergangenheit. In Anwesenheit von Kulturstaatsministerin Claudia Roth und dem Berliner Kultursenator Joe Giallo wird jetzt gerade im Haus der Kulturen der Welt ein Erinnerungskonzept zum Kolonialismus in Berlin vorgestellt, an dem dieser Verein und andere 2 Jahre lang gearbeitet haben. Was sieht denn dieses Erinnerungskonzept vor? Das habe ich Tahir Deller von Decolonize Berlin gefragt. Soll es ein Mahnmal geben oder eine Art Museum?
Im Prinzip ist angedacht, das ganze Paper als ein Eckpunktepapier zu verstehen. Also weniger als ein fertiges Konzept, sondern eher eine Zusammenfassung von der Zivilgesellschaft. Welche Erwartungen, welche Bedarfe haben wir dann, wenn wir daran erinnern wollen, an die Kolonialgeschichte Berlins, aber auch Deutschlands? Um deutlich zu machen, es gibt eben schon einen jahrzehntelangen Prozess in der Zivilgesellschaft, sich mit diesem sehr komplexen Thema zu befassen. Und wir ganz unterschiedliche Formate entwickelt haben. Also es können natürlich Orte sein wie Lernorte, wie Ausstellungen beispielsweise, aber auch eine Stiftung beispielsweise, die sich mit dem zentralen Gedenkort auch tatsächlich befassen soll. Und natürlich aber auch flankierende Maßnahmen wie zum Beispiel Straßenumbenennungen, der Umgang mit menschlichen Gebeinen, der Umgang mit kolonialen Raubgut in den Berliner Museen beispielsweise. Und auch hier sozusagen dezidiert, dezentral, aber auch zentral die Berliner Kolonialgeschichte aufzuarbeiten und zu vermitteln.
Sie haben von Eckpunkten gesprochen.
Genau.
Welche sind denn da für Sie ganz zentral?
Also einer der wichtigsten Punkte, glaube ich, ist erstmal Zugänglichkeit zu machen für eine breite Öffentlichkeit. Weitere Punkte sind, dass die Akteure im globalen Süden, sprich konkret Afrika, den asiatischen Raum, ganz konkret mit einbezogen werden müssen bei diesen Prozessen. Und dass natürlich aber auch die Dekolonisierung von Machtstrukturen im Blick genommen werden. Unser Leben wird sozusagen immer noch bestimmt von kolonialen Verhältnissen, von kolonialen Wirksamkeiten. Und auch das sichtbar zu machen, hat die Zivilgesellschaft eben auch ganz konkrete Forderungen aufgestellt, die sozusagen darin münden sollen, dass sich die Stadt Berlin in allen gesellschaftlichen Bereichen mit diesem Thema befassen kann.
Über die Kolonialgeschichte wissen ja die meisten in Deutschland weit weniger als zum Beispiel über den Nationalsozialismus. Richtig. Ist da auch überlegt, dass im Geschichtsunterricht zum Beispiel sich etwas ändern müsste?
Unbedingt, denn auch hier wird deutlich, wenn wir ins Sprechen kommen über diese koloniale Vergangenheit, dann ist es eben meistens so, dass die wenigsten eben wirklich in der Gänze darüber Bescheid wissen. Und deswegen sind vorgesehen, Lernzentren zu schaffen, Bibliotheken einzurichten, ein Community Center zu etablieren, wo sozusagen diese Begegnungen stattfinden können, der Austausch stattfinden kann, wo wir sozusagen informieren können und so eine Bestandsaufnahme organisieren können, bevor wir wirklich konkret darüber sprechen, wie diese Aufarbeitung stattfinden muss.
Über die Umbenennung von Straßen habe ich schon gesprochen. Sie haben auch schon die Human Remains angesprochen, Kulturschätze, die zum Beispiel im Humboldt-Forum ausgestellt werden. Was sagt das Eckpunktepapier denn dazu? Stichwort Restitution.
Ein Großteil von diesen Objekten befindet sich ja immer noch in deutschen Museen, Berliner Museen. Und auch hier nochmal ist hinzuweisen darauf, dass wir so eine Bestandsaufnahme machen müssen, von wie vielen Objekten sprechen wir eigentlich und welchen Umgang gibt es, welche Bedarfe gibt es bei den Herkunftsländern beispielsweise und wo ist tatsächlich noch eben Nachholbedarf im Umgang des Prozesses. Also es ist ja immer noch so, dass die deutschen Institutionen, die Berliner Institutionen versuchen, daran festzuhalten, wie dieser Prozess auszusehen hat. Und auch hier ist es wichtig, eben die Herkunftsländer beispielsweise ganz konkret mit einzubeziehen, dass die Rehabilitierung von Justizopfern, die im kolonialen Kontext verurteilt wurden, dass darüber gesprochen wird. Also alles Themen sozusagen, die eigentlich bekannt sind in gewissen Kreisen von Aktivistinnen beispielsweise, die aber sozusagen immer noch nicht wirklich breit diskutiert worden sind. Und auch hier kann ja sozusagen die Erfahrung der Gedenkstätten, die an die NS-Zeit erinnern, an die SED-Herrschaft erinnern, auch nochmal so einen Austausch zu organisieren. Oder wo kann man dann sozusagen auch lernen bei dieser Aufarbeitung? Und das sind alles Punkte, die wir eben in diesem Eckpunktepapier jetzt zusammengefasst haben.
Sie haben davon gesprochen, dass man von den Holocaust-Gedenkstätten lernen kann. Sehen Sie denn da auch eine Schwierigkeit, wenn jetzt die Kolonialzeit im Erinnern doch eine wichtigere Rolle künftig einnehmen wird, dass dadurch dann das Gedenken an den Holocaust eher in den Hintergrund rücken könnte?
Unser Anliegen ist genau das Gegenteil. Wir wollen, dass diese Verfolgungsgeschichten, diese historischen Ereignisse und Vorkommnisse, dass sie sozusagen zusammengedacht werden. Also es geht auf keinen Fall um eine Konkurrenz zu den bestehenden Gedenkkonzepten und Gedenkorganisationen und Einrichtungen. Und es gibt ja jetzt inzwischen ein Konzeptpapier beispielsweise, was vorgelegt worden ist. Das ist kritisiert worden von den Gedenkstätten, die an die NS-Zeit erinnern beispielsweise. Und auch hier suchen wir den Austausch.
Bei der Shoah geht es natürlich auch immer um die Einzigartigkeit des Ereignisses. Und deswegen natürlich wahrscheinlich sind die Gedenkstätten da auch dagegen.
Richtig. Und es ist auch völlig berechtigt, sozusagen da immer wieder auch Aufmerksamkeit darauf zu lenken, gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen, dass eben dieses nicht relativiert wird, sondern eben, wie gesagt, nochmal gemeinsam gedacht wird, dass wir auch deutlich machen, dass wir auch die Verfolgung der jüdischen Gemeinschaft während der NS-Zeit beispielsweise als eine Fortsetzung sehen, sozusagen in rassistischen Strukturen. Und dass wir auch da deutlich machen wollen, dass es da auch Teil der Aufarbeitung der Kolonialgeschichte sein kann beispielsweise. Also wo sind die Menschen verfolgt worden, warum sind sie verfolgt worden und welche Konsequenzen hat es auch bis zum aktuellen Tag?
Das war Tahir Della vom Verein Decolonize Berlin. Gerade wird in Berlin nämlich ein Erinnerungskonzept zum Kolonialismus vorgestellt. Gustav Klimts lange verschollenes Gemälde Fräulein Lisa wurde gestern in Wien versteigert. Wir haben schon vor der Auktion berichtet über die besonderen Umstände dieses Verkaufs. Der Eigentümer hatte sich an das Auktionshaus gewandt, weil er fürchtete, dass es sich dabei um NS-Raubgut handeln könnte. Das Auktionshaus kümmerte sich um ein Gutachten und man einigte sich mit allen, die möglicherweise Anspruch auf das Bild erheben könnten. Die Versteigerung gestern war dann fast rekordverdächtig. Das Klimt-Gemälde wurde nämlich nur für den Eingangspreis verkauft. Wolfgang Fichtel war bei der Versteigerung dabei.
30 Millionen. Höre ich was vom Saal? Höre ich was von den Telefonen?
Michael Kovacek, der erfahrene Auktionator des Hauses Kinski in Wien, gibt sein Bestes.
30 Millionen müsste man bieten. 30 Millionen.
2 Minuten 25 Sekunden lang, nicht viel Zeit, die aber quälend lang sein kann.
30 Millions.
Kovaceks Problem? Niemand geht mit. Eine Überraschung, aber nicht die erhoffte.
Kein höheres Gebot, 30 Millionen, niemand mehr. Zum Ersten, zum Zweiten und 30 Millionen zum Dritten. Gratulation, danke vielmals.
Fräulein Lisa geht nach Hongkong in Rosalind Wongs Home Art, eine Privatsammlung. Da hängen schon ein paar Klimts. Wir sind natürlich überglücklich über das Ergebnis. Lässt das Auktionshaus Kinski wissen, in der Pressemitteilung schon kurz nach der Auktion. Vor dem ARD-Mikrofon, unmittelbar nachdem der Hammer beim Einstiegspreis von 30 Millionen gefallen war, klang das etwas anders bei Ernst Bleuel, dem Geschäftsführer des Auktionshauses Kinski.
Aber das Gesamtergebnis stellt mich nicht zufrieden.
Ernst Bleuel hat die letzten Wochen alles ihm Mögliche dafür getan, um einen möglichst hohen Erlös für das fast 100 Jahre lang verschollene Werk von Gustav Klimt zu erzielen. Für die Kundschaft, die Erben des Bildnisses Fräulein Lisa. Das heißt, für alle weniger als 10 denkbaren Erbberechtigten, wie man überzeugt war. Mit dem Problem, dass keiner so genau sagen konnte, wo und bei wem das Bild all die Jahre hing. Vor allem während der Nazizeit. Aber der Kompromiss der Erben scheint rechtssicher. Voraussetzung für eine Exportgenehmigung, ohne die niemand Millionen zahlen würde für einen österreichischen Klimt. Aber 15 Millionen mehr hätten schon drin sein müssen, rechnet Ernst Pleuel vor, sichtbar enttäuscht, trotzdem um Haltung bemüht.
Wir haben es ja hier im Haus geschätzt, 30 bis 50 und meine Hoffnungen waren mittendrin, also sagen wir 45.
Andere Klimts haben schon für viel mehr den Eigentümer gewechselt. Das Porträt Adele Bloch-Bauer II zum Beispiel für rund 140 Millionen. Oder die Dame mit dem Fächer erst letztes Jahr für 99 Millionen. Wieso jetzt nur 30 Millionen?
Gelegen ist es daran, dass von ursprünglich angesagten 5 Bietern im letzten Augenblick 4 abgesagt haben und nur einer geblieben ist.
37,4 Millionen werden trotzdem fällig, inklusive Aufgeld. Pleuel und sein Haus hatten Fräulein Lisa auf Welttournee geschickt, um mehr als nur eine Interessentin zu werben. Sie wollten alles richtig machen bei Kinski, vielleicht deshalb die sehr schnelle Antwort auf die Schuldfrage.
Ich führe das auf die kritischen, um nicht zu sagen feindseligen Berichte in den letzten Wochen zurück.
Der Standard, die österreichische Tageszeitung, aber Pleuel nennt vor allem die Süddeutsche Zeitung im nahen, kunstinteressierten München. Offenbar erst durch die ist ein Münchner Diplom-Ingenieur auf Fräulein Lisa aufmerksam geworden und meldete sehr kurz vor der Auktion auch noch Erbansprüche an. Für den Juristen Pleuel sogar nachvollziehbar.
Erbrechtlich klingen sie auf den ersten Blick plausibel. Wir haben das Bild versteigert. Also wenn der sich mit seinen Miterben auseinandersetzt, dann würde ich sagen, ist das ganz in Ordnung. Tangiert aber uns nicht.
Heißt nicht das Problem des Auktionshauses und nicht das der neuen Eigentümerin in Hongkong. Kann aber gut sein, dass die ganze, möglicherweise dunkle Geschichte des Bildnisses Fräulein Lisa erst noch geschrieben werden muss.
Das lange verschollene Klimt-Bild Fräulein Lisa wurde versteigert, allerdings nur zum Einstiegspreis, Wolfgang Fichtel berichtete. Die Pariser müssen sich wieder einmal um eines ihrer Wahrzeichen Sorgen machen. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Nicole Strecker.
Ja, denn vom berühmten Pariser Kabaretttheater Moulin Rouge sind in der Nacht überraschend die Flügel der Windmühle herabgestürzt und das, obwohl die Technik des Mühlrades laut Betreiber wöchentlich kontrolliert werde. Zu den Schäden am bald 135 Jahre alten Wahrzeichen sagt ARD-Korrespondentin Julia Berutta.
Es ist ein trauriges Bild. Der rote Mühlenturm auf dem Dach des berühmten Varieté-Theaters wirkt nackt und seines Stolzes beraubt. Auch der Schriftzug über dem Eingang ist beschädigt. Möglicherweise waren es die herabstürzenden metallenen Flügel, die die ersten drei Buchstaben von Moulin, Mühle, zwischen 2 und 3 Uhr nachts mit sich gerissen haben.
Die Ursache für den Schaden ist bislang unklar. Verletzt wurde niemand. Über Kunstdiebstahl berichten wir regelmäßig, Bücherdiebstahl dagegen kommt eher selten vor. Jetzt haben internationale Ermittler eine Bande von Bücherdieben gefasst, die rund 170 antike Bücher aus Bibliotheken gestohlen haben soll. Europol zufolge wurden die Kulturschätze zum Teil in russischen Auktionshäusern in St. Petersburg und Moskau versteigert. Der finanzielle Schaden wird auf rund 2,5 Millionen Euro beziffert. Er dürfte wohl einer der skurrilsten Belletristikpreise sein, der Rheingau-Literaturpreis. Bei ihm gibt es nicht nur Geld in Höhe der Schnapszahl 11.111 Euro, sondern auch 111 Flaschen besten Rheingauer Riesling. In diesem Jahr darf sich der Leipziger Autor Matthias Jügler über die Spirituosen freuen. Er wird für sein Buch Maifliegenzeit ausgezeichnet, ein Roman über Eltern, denen ihr Kind nach der Geburt von der Stasi weggenommen wurde. Bislang gibt es keinen Nachweis für systematischen Säuglingsraub in der DDR, weshalb Jüglers Roman derzeit für Kontroversen sorgt. Er selbst sagte dazu in Deutschlandfunk Kultur:
Das ist eigentlich ein ganz feiner und zerbrechlicher Text aus einer Opferperspektive. Na, irgendwann klingelt das Telefon und das totgeglaubte Kind ist am Apparat. Es war nicht mein Anspruch, ein Sachbuch zu schreiben, das ist nicht meine Kernkompetenz. Meine Kernkompetenz ist Empathie und das schaffe ich, indem ich Geschichten von Menschen erzähle.
So Matthias Jügler über seinen Roman Maifliegenzeit. Der regimekritische Rapper Toomaj Salehi wurde von einem Gericht im Iran zum Tode verurteilt. Dagegen protestiert nun unter anderem der PEN Berlin und fordert die Bundesregierung auf, sich für die Freilassung des Musikers einzusetzen. Und das Urteil gegen Hollywood-Produzent Harvey Weinstein wegen mehrerer Sexualdelikte ist aufgehoben worden und muss nun aufgrund von Verfahrensfehlern neu aufgerollt werden. Das entschied heute das höchste Gericht in New York.
Mehr dazu auch in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Kultur heute geht damit zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske.